Herzlich willkommen bei Talk About Dogs, dem Hunde-Podcast mit Jörg und Anna. Heute sind wir nicht im Studio, sondern wir sind zu Gast bei Jens Hildebrand und seinen Canon Dogs. Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder bei Talk About Dogs mit einem ganz besonderen Podcast-Beitrag. Wir sind beim Jens Hildebrand und heute wieder mit
Anna,
Jörg
und Jens.
Hallo lieber Jens.
Hi.
Hallo lieber Jens. Sag mal Jens, wir haben uns ja vor einigen Wochen kennengelernt. Und durch dich habe ich jetzt die Canon Dogs kennengelernt. Ja. Und jetzt, tolle Rasse, habe ich da mal eingelesen. Jetzt erzähl mir doch mal ein bisschen was über die Rasse. Ich habe gelernt von dir, dass es eine sehr, sehr seltene Rasse ist. Mhm. Und unsere Zuhörer sind bestimmt ganz wild darauf zu erfahren, was denn jetzt hinter dieser Rasse steckt.
Ja, gerne. Also es ist natürlich eine sehr komplexe Geschichte. Ne? Wir haben die Rasse kennengelernt. Erstmal, kurioserweise, hört sich jetzt komisch an, auf YouTube. Wir haben also Crafts-Videos geguckt, wir haben Spitze, die ihr auch schon kennengelernt habt und haben dann das Utility Group Richten uns angeguckt, um zu sehen, ne, was ist denn da für ein Spitz, wer hat denn da gewonnen. Und dann wurde plötzlich ein Hund vorgeführt und dann als Canon Dog vorgestellt, hatten wir noch nie gesehen, hat uns aber sofort gefallen. Also so von der Form her. Sehr sportlich, athletisch wirkend, elegant dabei, sehr natürlich. Aber wie gesagt, wir hatten auch noch nie was davon gehört. Und das, was dann dazu erzählt wurde von dem Kommentator, klang auch super interessant. Die Ursprünglichkeit, dann kam der Begriff Pariah Dogs, also Paria-Hunde, hat man auch noch nicht so oft gehört. Und dann Israel als Ursprungsland. Ja, klang alles sehr interessant und dann haben wir uns angefangen, für die Hunde zu interessieren, ein bisschen zu recherchieren und Kontakte zu Züchtern gesucht, was nicht so einfach war, weil es eben halt nicht so viele gibt. Mhm. Und sind dann im selben Herbst in England zu Züchtern gefahren und haben uns dort die Hunde zum ersten Mal angeguckt, zu sehen, was ist denn jetzt so Theorie und wie sehen die in Wirklichkeit aus. Ne? Man sah schon auf dem Video bei Crafts, dass die eher scheu da unterwegs waren im Ring. Ne? Also nicht so, hoppla, hier komme ich. Was auch passte dazu, es wurde gesagt, gleich, die sind wachsam und sehr aufmerksam. Wenn man ihnen dann direkt begegnet, wie wir da im Herbst, dann merkt man, dass da natürlich noch viel mehr drin steckt, ganz starker Urinstinkt dass da eine lange Evolution dahinter steckt, hinter dieser Rasse, die nicht so eine klassische, gezüchtete Rasse ist.
Ne? Genau, das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Ich habe mich ja natürlich ein bisschen eingelesen, oder wir haben uns eingelesen und kannst du uns was zu der Geschichte dieser Rasse sagen? Auch wie aus diesen Parierhunden quasi eine Zuchtrasse entstanden ist? Weil du sagst das ist sehr, sehr ursprünglich alles. Ja. Und ich glaube schon, dass es ein sehr langer Weg ist, bis man so einen Hund auch in die Zucht dann bringt, oder?
Ja. Also es hat erstmal die interessante Vorgeschichte, dass die das eigentlich gemacht haben, ein Kynologen-Ehepaar war, Dr. Rudolfine Menzel und Rudolf Menzel, die in den 30er Jahren hier in Deutschland bzw. in Österreich, also in Berlin und dann in Linz, wo sie eigentlich beheimatet waren, Hunde trainiert haben. Sind mit zu den bekanntesten, ältesten Kynologen gewesen. Kurioserweise durch eine schon bestehende Verbindung zu damals Palästina und zum Hebräischen haben sie ihre Hunde trainiert in Hebräisch, mit hebräischen Befehlen.
Ach,
das heißt, haben auch in Berlin und dann in Linz in Österreich für die dortige Polizei und später auch für das Militär der Nationalsozialisten, was sie später natürlich sehr bedauert haben, dass das diese Entwicklung genommen hat dann, aber diese Hunde auch in Hebräisch, mit hebräischen Befehlen ausgebildet. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass an dem Tag, an dem die deutschen Truppen da nach Österreich einmarschiert sind, Hitler den Befehl gegeben hatte, ein Auto zu entsenden, das sie in ein Militärlager bringen sollte, also nicht in ein Konzentrationslager, sondern in ein Militärlager. Dort sollten sie eine spezielle Unterkunft bekommen, um dort die Hunde dann auszubilden. Also man wollte sie sozusagen für die Hundeausbildung gewinnen. Und der stellvertretende SS-Kommandeur in Linz, der mit den Menzels befreundet war, eben über die Hundeausbildung, hat ihnen dann sozusagen in letzter Minute zur Flucht verholfen. Und hat sie bis an die Grenze gebracht, wie Rudolfine Menzel noch schreibt, sehr dramatisch, und hat auch noch geguckt, bis sie wirklich in Sicherheit war. Das beschreibt sie sehr eindringlich. Und dann sind sie endgültig nach Palästina, wo sie schon mal hingereist waren, und haben dort ja weiter das gemacht, was ihnen am Herzen lag, Hunde ausgebildet. Auch für den Vorläufer der, das nannte sich damals die Haganah, der späteren israelischen Verteidigungskräfte. Haben festgestellt, dass die Rassen, die man klassisch für solche Dienste und Funktionen benutzt, dort unten nicht so gut funktionieren. Nicht? Also die Hitze über Tag, die Kälte in der Nacht, der Geruchssinn, das alles macht es schwer, ich sag mal, für einen klassischen deutschen Schäferhund oder Malinois dort unten so zu funktionieren. Also haben sie geguckt, was gibt es denn hier? Und hinzu kam, dass dann der Krieg auch, die Auseinandersetzungen unten später dazu geführt haben, dass viele Hunde, die früher sehr nah am Menschen gelebt haben, also jetzt auch zu jener Zeit im 20. Jahrhundert, plötzlich keine Menschen mehr hatten. Die Menschen waren geflohen. Mhm. Einige Hunde sind mitgegangen. Mhm. Die allermeisten Hunde sind aber da geblieben und dann irgendwie halb verwildert wieder. Mhm. Hinzu kam, dass letztlich seit Tausenden von Jahren es dort eben wilde oder halblebende Hunde gibt, also die Paria-Hunde, ne, die man eben so nennt, die also nicht beim Menschen oder nicht mit dem Menschen leben, sondern in der Nähe des Menschen. Mhm. Es gibt also Darstellungen von Hunden dieser Art in Saudi-Arabien, die 8.000, 9.000 vor Christus ungefähr datiert werden, also wirklich sehr, sehr, sehr alt. Nun ist die Datierung von Steinzeichnungen sehr schwierig. Mhm. Aber aus den Gräbern in Ägypten teilweise haben wir auch Darstellungen solcher Hunde mit Stehohren, Ringelruten, mit den Mustern, die eben unsere Kanaans auch haben, von ungefähr 2000 vor Christus. Mhm. Ne, dann gibt es die Theorie, ja, während der Besetzung durch die Römer waren die Hunde auch schon näher an die Menschen gebunden. Dann sind die Römer ja irgendwann wieder gegangen oder gegangen worden, sind die Hunde auch ausgewildert. Da ist viel an fast märchenhaft klingendem. Was die Menzels als märchenhaft erlebt haben, war dann die Domestikation der Hunde, die sie eben angetroffen haben. Mhm. Vor allem bei den Beduinen, bei den Drusen, dort im Karmelgebirge und so weiter, so in der Gegend, wo die Menzels halt gelebt haben. Haifa ist das heute, nicht? Und geschaut haben, können wir mit den Hunden arbeiten, können wir die vielleicht zähmen? Und das ging erstaunlich leicht. Allerdings mitunter mit dem Effekt, was leicht geht in die eine Richtung, geht auch leicht in die andere Richtung. Ja. Das heißt, sie haben auch Hunde, die leicht an sich binden können, die aber auch leicht wieder dann nachher gegangen sind. Und die Zuchtrasse ist dann dadurch entstanden, dass sie tatsächlich festgestellt haben, wir können eine ganze Reihe dieser Hunde ausbilden. Das war auch ihr Ziel. Also es war nicht das Ziel, jetzt einen Familien- oder Begleithund zu haben, sondern das Ziel war eigentlich zu schauen, wie können wir Hunde ausbilden für die Suche von Minen, als Sanitätshunde und als Meldehunde, über gewisse Strecken, wobei sie dann festgestellt haben, mehr als 500 Meter geht beim Kähnen nicht. Mhm. Wenn man das länger macht, dann kehren die auf halber Strecke um, mhm. weil die eine sehr starke Bindung haben an ihre Menschen.
Okay, da stellt sich die Frage für unsere Hörer, wer ist ein Haushund?
Also der klassische Haushund, der jetzt so, ich sag mal, beim Menschen lebt, das geht mit dem Canine Dog. Aber ich würde sagen, nur unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, die Besitzer, die sagen, so, ich möchte einen solchen Hund im Haus halten und bei mir halten, die müssen bereit sein, zu einem nicht unerheblichen Maß ihr Leben diesem Hund anzupassen. Also selbst wenn ich jetzt nicht sage, ich will ihn in einer bestimmten Funktion benutzen, was auch nicht so einfach wäre, nicht? Zumal man ja, als da eine Zuchtrasse draus wurde, mit einem sehr engen Genpool angefangen hat, nicht? Später aber wieder andere Hunde, um den Genpool aufzufrischen, reingezüchtet hat, nicht andere Hunderassen, aber wieder Hunde aus der Wüste, wieder Hunde von den Beduinen, hat man wieder neue Wildheit mit reingeholt und die ist in den Hunden natürlich drin. Mhm. In einer Bandbreite, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Ihr habt ja unsere Hunde kennengelernt.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Also als wir uns ja kennengelernt haben, hattest du ja den Luca dabei.
Ja.
Und wir hatten schon Respekt, weil wir ja uns ein bisschen eingelesen hatten und wir wussten, okay, wir wussten jetzt nicht genau, was kommt jetzt auf uns zu.
Ja.
Und der erste Eindruck war schon, er ist sehr scheu, aber es war ganz toll, der Luca hat sich uns doch schon sehr geöffnet.
Sehr schnell auch.
Ne? Also habe ich jetzt auch so empfunden, auch der Jörg hat das, glaube ich, so empfunden. Und wir fanden das ganz toll, ja, wie er kam und hat sich auch zu uns gesetzt und hat sich streicheln lassen, weil wir ja im Hinterkopf wirklich hatten, so, was passiert jetzt eventuell? Ne? Der ist scheu, der kennt uns gar nicht, aber es war schon sehr beeindruckend.
Ja, man sagt, ja,
Jörg. Vielleicht kannst du gerade nochmal, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, weil das eine tolle Situation, eine tolle Begegnung war mit dem Luca, über das Wesen nochmal vom Luca.
Ja, also ein Kernpunkt ist, die sind halt misstrauisch gegenüber Fremden. Also so diese Scheue, die man dem Wildtier nachsagt, nicht? Die sich dann vielleicht als eine gewisse Skepsis zeigt, ne? Oder auch sogar scheu, ich laufe erstmal weg, ich mache so Kreise und näher mich langsam an.
Ja.
Das ist halt klassisch dieses Abchecken. Ne? Die wollen halt ganz, ganz sicher gehen, dass ihnen nichts passiert. Und das ist der andere zentrale Punkt im Wesen. Sie denken erstmal an ihre Selbsterhaltung, an ihren Selbstschutz. Und danach kommt alles andere. Nicht in dem Sinne, wenn ich das gefährdet sehe, gehe ich dann irgendwie zum Angriff über oder so, aber ich gehe dann eher weg. Ne? Ich gehe auf Abstand und gucke mir das zu meinen Bedingungen in Ruhe an. Und bin dabei auch wenig bestechlich. Das habt ihr ja auch gemerkt.
Ja,
nicht?
Ja.
Also so die mit Leckerchen und so weiter. Also unsere Lucy kann man da ganz gut mitkriegen. Beim Luca, obwohl er eigentlich der menschenbezogenere ist, funktioniert das nicht. In dem Moment zählt das Leckerchen nicht. Da kann ich mit Wiener Würstchen werfen.
Uninteressant.
Ja. Und trotzdem aber sehr ressourcenorientiert. Ne?
Absolut, absolut. Von dir wissen wir jetzt auch, dass es ja gar nicht mehr so viele Hunde dieser Rasse gibt.
Ja.
Du bist ja passionierter, muss man ja echt sagen.
Verrückt, ja.
Ja, es ist toll. Also ich finde das ganz toll, auch wenn du erzählst, dann hören wir
eigentlich mit Leidenschaft dabei.
Was ist denn aus deiner Sicht nötig, damit diese Rasse erhalten werden kann? Ich würde es aber jetzt von der Seite sagen, es sollte natürlich nicht ein Hund werden, der in Massen irgendwie, weil dann ist ja auch, glaube ich, dieses Ursprüngliche, was man ja eigentlich dann, glaube ich, aber auch erhalten möchte, ist ja dann irgendwann, glaube ich, weg, oder?
Ja, ich glaube auch gar nicht, dass es in absehbaren Zeiten möglich wäre, damit Zucht das Wesen deutlich zu verändern. Ich glaube, das würde immer wieder auch durchschlagen, also zumindest dieses Skeptische. Und auch das Territoriale. Das heißt, ne, ich muss damit okay sein. Und das ist schon mal so der erste Punkt, den wir ja eben schon mal hatten. Wie können wir diese Rasse erhalten? Wir müssen oder wünschen uns, dass wir Halter finden, die aufgeschlossen sind demgegenüber und das auch nicht erkennen als eine wilde Aggression oder so, oder auch nicht einen solchen Hund suchen und denken, oh, der bellt, da habe ich vielleicht was, das mich da doll beschützt und der mir da, was weiß ich, einen besonderen Status verleiht, mhm, sondern die sich wirklich diesen Hunden widmen, sie die Zeit und Energie und die Offenheit mitbringen, sie zu verstehen und mit ihnen zu leben, wo sie so wie sie sind, ohne sie total umkrempeln zu wollen, was eben auch nicht geht. Mhm. Die können auf der Couch neben einem liegen, wenn sie das wollen. Und wenn ich das nicht erzwingen will, sondern das ein bisschen locken kann, das zulassen kann, so wie der Hund das mir anbietet, wenn ich so ein Halter sein kann, dann kann das wunderbar funktionieren. Und ich brauche auch eine gewisse Lebenssituation. Also eben idealerweise ist zumindest einer arbeitet von zu Hause oder kann den Hund vielleicht auch zur Arbeit mitnehmen. Mhm. Das geht. Mhm. Man muss es eben können und auch wollen. Und ja, die Zukunft liegt ja immer darin, dass wir auch Menschen finden, die auch bereit sind, auch zur Zucht beizutragen. Also die nicht nur sagen, so, ich will jetzt einfach einen Hund haben, weil der irgendwie vielleicht cool ist oder selten oder exotisch, sondern die sich eben diesem Besonderen der Rasse stellen, das auch annehmen und sagen, ja, ich würde gerne auch das auf mich nehmen, das, was wir hier machen, über die Rasse so ein bisschen informieren, mit ihren Ecken und Kanten offen und ehrlich damit umgehen und natürlich auch, ich sag mal, Familien mit kleinen Kindern zum Beispiel, die kommen und sagen, wir haben das gelesen, finden das cool, sagen, nee, lieber jetzt noch nicht. Mhm. Lieber, ja, wenn die Kinder mindestens 8 oder 10 Jahre alt, mhm, sind, dann ist das besser zu managen für alle Beteiligten. Und was wir brauchen ist, und das ist, glaube ich, ein Thema für die Hundezucht allgemein noch, ist auf so einer etwas anderen Ebene, ist frisches Blut, also eine Offenheit auch, mhm, in der Zusammenarbeit unter den Züchtern, dass da nicht jeder so sein eigenes Süppchen kocht, mhm, und, sondern dass wir zusammenarbeiten in der Form einer modernen Erhaltungszucht, also gesundheitsorientiert, mhm, das Wesen anerkennend, das Wesen nicht umkrempeln wollend, aber natürlich schauen, dass wir jetzt da nicht versuchen, mit Hunden, die, ich sag mal, jetzt ultra scheu sind oder sogar vielleicht neigen, aus einer Scheu nach vorne zu gehen, mhm, die nicht unbedingt zur Zucht zu verwenden.
Ja. Wie sieht das, Entschuldigung, Jörg, wolltest du was sagen?
Nee, ich wollte, das wäre jetzt eigentlich das perfekte Schlusswort gewesen, aber jetzt bist du mir ins Wort reingefallen. Jetzt kannst du das Ding auch noch raushauen.
Ich habe noch eine Frage, also weil es mich ja gerade auch aus Zuchtsicht interessiert, wie sieht denn das Zuchtgeschehen also weltweit aus? Ich weiß, es gibt ja nicht so viele Züchter. Hm. Nachwuchs, der ja quasi rangezogen, also Züchternachwuchs, das ist ja nicht einfach, ja, also auch dann Leute zu haben, wo du sagen kannst, okay, da kann ich mir das vorstellen, die haben das Potenzial dazu zu züchten und die würden halt auch, keine Ahnung, so einen Trip auf sich nehmen, um dann halt entsprechend frisches Blut mit reinzubringen. Ja. Stimmt ihr euch da, ich meine, ihr kennt euch ja, glaube ich, alle, also mehr oder weniger. Ja. Stimmt ihr euch da ab, wo ihr sagt, okay, da ist jetzt Handlungsbedarf?
Also Abstimmung gibt es auf jeden Fall. Wir haben also mit einigen Züchtern jetzt in der Tschechei, gibt es Züchter, auch junge, die mit reinkommen. Viele alte fallen jetzt raus. Gerade in Amerika, mhm, ist die Nachwuchssituation auch nicht toll. Und dort sind ganz tolle Hunde früh hingegangen von den Menzels in den 60er Jahren, mhm, aus denen der Luca ja teilweise auch stammt. Ne? Also Hunde, die auch wirklich wohl sehr gut führbar waren. Die Abstimmung ist da. Wir brauchen aber frisches Blut eigentlich nochmal auch von außen. Mhm. Also von Hunden, die noch nicht in der Rasse drin sind. Wobei wir gleichzeitig sicherstellen müssen, dass es auch möglichst unvermischte Hunde sind. Mhm. Also es gibt jetzt natürlich nicht den reinen Hund, der irgendwie plötzlich vom Himmel gefallen, mhm, ist und der ist noch nie was irgendwo vermischt worden. Es ist ja eine, wie jede Zuchtrasse, eine künstlich entstandene Rasse. Man hat Hunde genommen und daraus dann eine Rasse gemacht. Aber das Tolle ist, es sind Hunde, so wie die Natur sie gemacht hat. Mhm. Von der Form her, die kommen mit wenig Wasser klar, mit wenig Essen über den Tag, deswegen waren sie so gut zu verwenden. Das ist der Hund, den die Natur gemacht hat und der in der Natur super gut überleben kann und der sehr gesund ist. Deswegen müssen wir natürlich auch schauen, könnte ich einfach in die Wüste fahren und einen Hund fangen und den reinholen. Wir müssen schon schauen, dass wir uns nicht irgendwelche Erbkrankheiten jetzt plötzlich in die Wasser reinholen, die wir nicht gebrauchen können. Ja. Und das erfordert einfach einen Zusammenhalt und auch eine gewisse Offenheit in den Strukturen, auch wenn ich an Verbandsstrukturen denke, zu sagen, okay, wir schauen halt mal, ob wir Hunde auch mit reinbringen können, eben zum Beispiel aus einem anderen Land, ohne da, ich sag mal, riesige bürokratische Hürden aufzubauen. Mhm.
Cool.
Toll. Ganz toller Beitrag, ja. Ich bin ganz fasziniert. Ich habe fast nichts gesagt, hast du gemerkt?
Ja,
ich
bin endlich mal.
Fasziniert, ja. Ich habe nochmal die Klappe gehalten, ja. Jens, vielen Dank, dass du so ausführlich darüber gesprochen hast. Und ja.
Ja, wir werden ja mit dem Jens weiter Kontakt halten. Wir werden ja mit Luca ein bisschen arbeiten. Und da freuen wir uns schon drauf.
Ja,
ich mag den Luca. Ich glaube, der mag mich auch ein bisschen.
Er mag dich.
Total. Der mag dich auch.
Ja. So, aber jetzt sind wir wieder fort, ne?
Ja.
So. Also. Tschüss, Jens. War schön mit dir.
Ja, Jens, war toll. Danke.
Tschüss.
Ja, tschüss.